Du bist Portfolio-Profi und erhältst in Stuttgart ein herausragendes Gesamtpaket. Top-Qualität, sicher und schnell traden, faire An- und Verkaufspreise und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Christian Röhl und die KI. Sprechen Sie jetzt, Herr Röhl.
Ja, ich spreche immer noch ganz normal und ich bin ja noch aus der alten Generation, ja, in dem wir nichts hatten, ja, nur unsere humane Intelligenz ging auch, ja, aber natürlich bin ich froh, dass es KI gibt, nicht nur, weil das sehr wertvolle Helferlein sein können, wenn man sie richtig einsetzt und nicht so, dass das eigene Gehirn schrumpft, sondern dass das eigene Gehirn mitjoggen kann. Und zum anderen, weil es natürlich dafür sorgt, dass wir an der Börse weiterhin sehr ordentliche Kurssteigerungen haben. Denn das ist ja schon so ein bisschen in den letzten Monaten, eigentlich in den letzten knapp 3 Jahren, seit ChatGPT in die Öffentlichkeit kam. Das ist so ein bisschen so wie in den 1970ern bei Elizabeth Taylor und Warren Beatty. Die haben nämlich da einen schönen Film gedreht, The Only Game in Town. Und das gilt eigentlich ja auch an der Börse. Die macht quasi das Remake davon. Denn KI ist das, was die Kurse treibt. Wo KI drin ist, sehen wir Kurssteigerungen. Da, wo keine KI drin ist oder auch keine KI-Fantasie ableitbar ist, wird es ziemlich dünn mit Kurssteigerungen.
Meine Anspielung war auch gerade eher so ein bisschen in die Richtung, weil man auf YouTube hier gerade sehr, sehr häufig irgendwelche gefakten, hier, Sie haben jetzt Glück, Sie kriegen von mir die besten Aktientipps. Da sieht man ja ganz, ganz viele bekannte Gesichter, die ja plötzlich dafür verwurstet werden. Bitte, bitte glaubt sowas auf gar keinen Fall. Also kein halbwegs seriöser Finanzblogger und auch unseriöse wird sagen, kommt jetzt in meine Telegram-Gruppe und ihr kriegt die besten Trading-Ideen jetzt. Es ist einfach unnatürlich. Aber okay, das wäre ein anderes Thema zum KI. Es gibt nicht nur Segen, es gibt auch Fluch. Fallt auf sowas nicht drauf rein. Aber du hast es schon angesprochen, irgendwie hat man beim KI-Thema immer das Gefühl, ah, jetzt ist die Luft raus, jetzt kam eine Nachricht raus, hier viel billiger, viel schneller oder doch nicht einsatzfähig. Und trotzdem rappelt sich der Markt wieder auf. Nvidia ist gefühlt wieder auf dem Weg zum letzten Allzeithoch und Nvidia ist immer noch ziemlich im Fokus von dem Ganzen, habe ich so das Gefühl, als größter Ausstatter. Wir haben auch jetzt mit AMD wieder, sage ich mal, Recheneinheiten, die durchaus konkurrenzfähig sein können und sind. Wir haben auch viele Anbieter, die sagen, sie wollen sich ein bisschen von Nvidia lösen, die einfach sagen, sie werden andere Chips mit aufnehmen. Aber insgesamt, wenn man die Pyramide anschaut, ist einfach die Basis immer noch die Nvidia-Aktie. Und da gibt es ja immer wieder schöne Meldungen. Die letzte war, glaube ich, die Thematik mit OpenAI oder auch den Sidekick von Intel aufzunehmen und dort sich zu beteiligen.
Das ist schon geil, ne? Dieses Ding mit OpenAI. Das hat ja schon so ein bisschen was von Kreislaufwirtschaft, ja. Nvidia pumpt $100 Milliarden in OpenAI. Und was machen die damit? Ja, die bauen damit Rechenzentren. Und wo kaufen sie die Chips? Natürlich bei Nvidia. Die recyceln also ihre Umsätze von heute zu denen von morgen, ja. Das kann man natürlich einen genialen Schachzug finden, ja, weil man dadurch vom Chipdesigner zum KI-Ökosystem wird, dass man eben auch an den Anwendungen partizipiert, wenn ChatGPT damit dann wirklich ab 2029 mal Geld verdient. Gleichzeitig hat man immer ja noch die Hardware-Umsätze jetzt. Das ist also quasi eine Option zu einem aus Nvidias Sicht vielleicht gar nicht so hohen Basispreis, aber man kann natürlich das auch anders sehen, ja, und an so eine wilde Party denken, wo sich alle köstlich amüsieren, solange eben keiner den Stecker zieht und die Musik verstummt, ja, und deswegen schickt man vorsichtshalber schon mal eine Band auf die Bühne, ja, denn das ist klar, OpenAI braucht ja, um diese Verluste, die bis 2029 anfallen werden, zu kompensieren, weiterhin Kapitalinfusionen. Wenn die dann von Nvidia kommen, ist fein, aber es gibt ja auch genügend andere. Das ist sehr interessant. Es gibt momentan kein Problem, Venture Capital zu bekommen im AI-Bereich. Es ist eher ein Problem in anderen Bereichen, weil AI so viel Venture Capital absorbiert, das zum Beispiel im Biotech-Bereich dann schon ein bisschen schwieriger ist. Ja, die Biotech-Investoren gehen natürlich nicht in KI-Projekte allgemein, aber die konkurrieren natürlich insgesamt um die Gunst institutioneller Geldgeber und ja, die wollen momentan KI sehen. Es ist schon spannend und du sagst, ja, es gibt immer mal wieder Wölkchen. Letztendlich müssen wir aber doch sagen, seit ChatGPT am 30. November 2022 öffentlich vorgestellt wurde, haben wir nie einen wirklich ernsthaften, dauerhaften Rücksetzer im KI-Narrativ gehabt. Das waren dann so exogene Themen wie der Liberation Day, wo dann die Aktienkurse mal runtergingen. Dann hatten wir im Januar DeepSeek, wo man sich gefragt hat, na, können die Chinesen das nicht alles viel, viel billiger und braucht es diese ganze teure Hardware? Das war aber dann auch nur so ein kleiner Datzer. Und bislang läuft dieser KI-Boom relativ ruhig und linear. Und das wundert einen natürlich ein bisschen, weil wenn man in die Wirtschaftsgeschichte guckt, egal ob du jetzt ganz weit zurückgehst zu den Eisenbahnen oder ob du 25 Jahre zurückgehst zum New Economy Boom, da hat es dann schon auch mal Brüche gegeben. Die haben wir jetzt nicht, aber also wenn es da keine Brüche gibt, keine starken Korrekturen, wäre das der erste Investitionsboom der Geschichte, der ohne solche auskommt. Allein mir fehlt der Glaube. Aber ich muss natürlich auch sagen, dieses Thema, ob wir jetzt in der Blase sind oder nicht, ist nicht nur was für einen Urologen, der kennt sich ja mit Blasen am besten aus, sondern das ist einfach ein Thema, was man auf der Zeitachse sehen muss. Ja, langfristig brauchen wir doch überhaupt nicht daran zu zweifeln, dass KI einen Einfluss auf unser Leben haben wird, den wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
Ja. Ich glaube, wir sind immer noch so am Anfang vom Internet, wo auch jemand gedacht hat, ja, ob ich jetzt einen Brief durchs Fax jage, was in Deutschland immer noch nicht unüblich ist, oder halt irgendwie digital verschicke, macht ja keinen so großen Unterschied. Ich glaube, häufig fehlt uns die Fantasie, was wir mit sowas machen können. Und man hat zumindest das Gefühl, dass Nvidia Fantasie hat und versucht, sie auch noch links und rechts parallel aufzustellen. Gegen die 100 Milliarden, die du gerade angesprochen hast, sind ja die 5 Milliarden Aktienkauf von Intel. Aktien für Nvidia ein relativ kleines Stückchen, aber da haben sie halt
das war doch super.
Rechenleistung, Rechenzentren erkauft damit.
Ja, haben sie das?
Ja.
Glaubst du, dass das wichtig ist? Glaubst du, dass das wichtig ist? Ja, also ich glaube, doch, dass einfach Jensen ach, ich glaube, der Jensen Huan hat sich einfach gesagt, hey komm, für 5 Milliarden in Aktien, die eigentlich ja durch das Investment und den Support der US-Regierung, die das als strategisches Asset ansieht und sich ja auch mit 10% beteiligt hat, für 5 Milliarden in so ein abgesichertes Asset, kann ich dem Trump jetzt eine Riesenfreude machen und mir die Gunst des Weißen Hauses erkaufen. Ja, denn Nvidia hat ja um die 30 bezahlt, während die US-Regierung ein paar Wochen zuvor 20 gezahlt hat. Das heißt, der Investor-in-Chief im Weißen Haus lag gleich mal 50% vorne. Hat er ja auch gleich gefeiert. Ist zwar nur Buchgewinn, aber es ist doch wieder mal the art of the deal. Ja, nee, Scherz beiseite, diese strategischen Themen und sowas, das ist ja alles fein. Kommt sicher dazu, aber also ich meine, wenn wir über Chipproduktion sprechen, ich habe da überhaupt keine Ahnung von, ja, aber ich meine mitbekommen zu haben, dass Chipproduktion in besonderem Maße von operativer Exzellenz lebt, ja, dass man wirklich nicht Ausschuss produziert, sondern auf den, was weiß ich, Mikro, Nano oder sonst was, Meter, Milli in diesem Mikromaßstab da exakt arbeitet. Und ich meine mitbekommen zu haben, dass ausgerechnet das in den letzten Jahren nicht die Stärke war von Intel.
Weißt du eigentlich, welche Firma auf der Welt maßgeblich entscheidend ist, damit wir da in diesen mini, mini kleinen Nanobereichen unterwegs sein können und wirklich Chips produzieren?
Du, ich vermute, es wird, also in der Produktion ist es am Ende eine TSMC, die das auch hinkriegen in Skalierung. Ja, wir haben deutsche Unternehmen, die Maschinen mit bauen, also beispielsweise eine Zeiss, eine Trumpf, ja, und eine ASML. Das fand ich wirklich auch bemerkenswert. Jörg Cookies, unser ehemaliger Bundesfinanzminister, hatte letztens nochmal ein Interview in The Pioneer und hat da auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir Europäer eigentlich durchaus etwas mutiger und selbstbewusster sein könnten. Denn ohne die Technologie aus Europa, namentlich ASML, Zeiss und Trumpf, könnte TSMC gar nicht die Chips produzieren, die Nvidia verkauft und die Hyperscaler dann wieder
ordern. Das ist der Punkt, den ich meinte. Zeiss ist wirklich der Ursprung. Ohne diese Spiegel, die da hergestellt werden, die extremst fein sein müssen, wo es Ewigkeiten dauert, könnte auch ASML keine Maschinen produzieren und CCMS könnte keine Chips dann halt produzieren. Also wenn man die Kette mal nach vorne guckt, steckt da wirklich Europa in führender Rolle und die Europäer können es nicht produziert werden. Nichtsdestotrotz, die größeren Erträge macht natürlich ganz klar jemand anders. Und auch vielleicht das könnte ein Grund sein für die Investition in Intel, weil man sich darüber über Nvidia vielleicht auch die Möglichkeit geschaffen hat, größere Kapazitäten von TCMS sich zu sichern, wenn man mal doch mal mehr produzieren müsste. Also im Hintergrund
auf jeden Fall spannend. Aber sie müssen halt das mit der operativen Qualität mal hinkriegen. Und Das hat in der Vergangenheit ja nicht so funktioniert. Gleichzeitig, ne, müssen ja auch sagen, also hier Nvidia haut mal ebenso nebendran 5 Milliarden raus, dann Investment 100 Milliarden. Wir sehen dann diese Stargate-Initiative insgesamt von 500 Millionen. Das sind schon sehr, sehr ordentliche Summen, die da im Raum stehen, und man darf ja nicht vergessen, alles das, was als Umsatz bei Nvidia landet, zu einer unverschämt hohen Nettomarge, das ist woanders dann zunächst mal CapEx, also Investitionen in Sachanlagen, und zwar namentlich bei den Big Tech Firmen. Ja, OpenAI ist jetzt noch nicht an der Börse, aber natürlich von der Venture Capital Kapitalisierung 500 Milliarden auch schon ein Big Tech, aber dann sind wir halt bei einer Microsoft, bei einer Alphabet oder auch jetzt neuerdings bei einer Oracle als neuem Hyperscaler, wo wir ja einen wirklichen Shift im Investmentprofil erleben. Diese Firmen wurden ja jahrelang dafür gefeiert, dass sie, wie es so schön heißt, Asset Light sind, dass sie also eben keine großen Investitionen in Sachanlagen tätigen müssen, dass sie vor allem mit Software arbeiten, dass sie mit geringsten Grenzkosten auf Produkte skalieren können, dass sie auch relativ viel dann immer für Aktienrückkäufe und Dividenden ausgeben können. Das ändert sich ja so ein bisschen. Also es bleibt natürlich immer noch viel, die Cashflows sind gigantisch, aber der Anteil an den Cashflows, die Microsoft, Alphabet und Oracle jetzt raushauen für Sachanlagen, der ist natürlich signifikant gestiegen. Wobei man Oracle sicherlich nochmal separieren muss, denn während ja wirklich bei Microsoft und Alphabet auch nach diesen Investitionen in Rechenzentren genügend Free Cashflow übrig bleibt, um beispielsweise Aktienrückkäufe zu tätigen, um Dividenden auszuschütten, bleibt bei Oracle nichts übrig. Oracle ist ja eigentlich eine Softwarefirma, machen einen operativen Cashflow von ungefähr 20 Milliarden Dollar im Jahr, müssen aber die nächsten Jahre jetzt so 30, 35 Milliarden investieren, um dann auch das liefern zu können, was sie beispielsweise an OpenAI committed haben. Das heißt, da fehlt dann was. Ja, da bleibt nur nicht nur nichts übrig, sondern die müssen Schulden aufnehmen. Und da sehen wir dann den ersten wirklich schuldengetriebenen Hyperscaler. Oracle kennt sich mit Schulden allerdings schon ganz gut aus. Sie haben nämlich schon 95 Milliarden Dollar davon. Und das wird dann wirklich spannend, ja, weil es dann erstmals nicht mehr aus dem Cashflow ist in dieser Skalierung, sondern die Kreditmärkte in Anspruch nimmt. Und das ist natürlich etwas, wo ich einfach aus der Erfahrung von allen möglichen Krisen mit Leverage immer sage, naja, mal gucken, ob das irgendwann zurückkommt. Soll jetzt keine Warnung sein oder sonst was, aber ist so ein Risikofaktor, den ich auf der Uhr habe, weil in der Skalierung von einer Oracle sind diese Finanzierungen was anderes als jetzt bei einer CoreWeave, die ja eigentlich als Rechenzentrumsbetreiber an die Börse gegangen ist. Aber wenn du so ein bisschen in die Bilanz schaust und auch in die Geschäftsvorgänge, hast ja eigentlich eher den Eindruck, okay, das ist eine Financial Engineering Bude. Die machen das großartig und ja, weil es halt gerade trendy ist, machen die das Financial Engineering halt nicht mit Nahrungsmitteln, sondern mit Chips und KI.
Die Frage ist jetzt natürlich grundsätzlich, okay, KI, extrem teuer, extrem viel Rechenleistung, extrem viel Abwärme, extrem viel Stromverbrauch, aber wer macht dann mittelfristig oder auch jetzt schon was? Man hat ja theoretisch zwei Möglichkeiten. Man steigert seine Produktivität oder man senkt die Kosten dadurch, dass man eben KI einsetzt. Und es gibt ja jetzt schon bereits den einen oder anderen Fall. Also mein Copilot von Microsoft wird zum Beispiel von vielen jetzt schon eingesetzt, um sogar Unternehmen schlanker aufzustellen. Die sind zwar schon schlau, aber noch nicht so schlau. Es gibt aber auch dann Dark Factories. Also wirklich auch da wird ja KI eingesetzt, bei uns in Deutschland auch nicht ganz so weit, aber auch da muss man sagen, es gibt ja bereits erste Ansätze. Am Anfang habe ich gesagt, uns fehlt manchmal die Fantasie zu erkennen, was man mit dieser neuen Technik so tut. Aber ich glaube, wir sehen jetzt schon am Horizont, dass es schon den einen oder anderen Ansatzpunkt gibt, der bereits jetzt gelebt wird. Und wirklich spannend wird es ja, wenn man dann in 2, 3 Jahren hoffentlich mal wirklich in Bilanzen von anderen Unternehmen, die man gar nicht mit KI in Verbindung gebracht hätte, sehen, hoppala, da tut sich ja richtig was. Es lohnt sich, in KI zu investieren, weil es kommt unterstrichen was raus. Und da bin ich gespannt drauf, ehrlich gesagt.
Ja, ich meine, wir sehen das ja schon bei SAP, die es kleinteiliger machen. Wir sehen es auch bei IBM. Ja, für uns als Ältere ja quasi so der natürliche KI-Wert. Ja, die haben damals die künstliche Intelligenz im Schach antreten lassen gegen einen Schachweltmeister, haben dann irgendwie den Anschluss verloren. Aber sie haben halt die Unternehmen als Kunden, alle großen, und sie sind da drin, sie haben das Vertrauen auch dieser Kunden und gehen halt jetzt mit den Anwendungen raus. Sie haben nicht die großen Rechenzentren, sondern sie haben eher diese nischigen Anwendungen, die speziell für einzelne Unternehmen gemacht sind. Es gab ein interessantes Interview dazu mit dem IBM-Chef, der sagte, ein Unternehmen wie L'Oreal beispielsweise wird nicht die Rezepturen seiner Cremes in ein Large Language Model eingeben, das irgendwie von OpenAI kommt, sondern die wollen ihre eigene KI haben. Deswegen diese kleinen Insellösungen, das ist spannend, ja. Das werden dadurch sicherlich keine Unternehmen, die komplett auf Augenhöhe mit den Hyperscalern sind, aber Geld verdienen können sie auf jeden Fall, und sie können natürlich, weil sie teilweise günstiger bewertet sind, dann auch für Aktionäre Renditen erwirtschaften. Und da hoffe ich schon, dass wir dort eine ganze Menge sehen werden. Man darf aber eins, glaube ich, nicht vergessen, dass ein sehr großer Teil insgesamt von wirtschaftlicher Wertschöpfung schon jetzt im Technologiebereich landet. Und das ist ja etwas, wo immer wieder auch Anlegerinnen und Anleger mit hadern, ja, dass so in diesen Weltportfolio-Indizes der, wie es immer so heißt, Big Tech-Klumpen zu groß ist, ja. Nur wenn wir jetzt beispielsweise auch mal auf den S&P 500 schauen, dann stellen wir fest, seit dem Launch von ChatGPT gehen 75% der Aktienperformance, 80% des Gewinnwachstums und 90% der Sachanlageninvestitionen auf das Konto der KI-Werte. Also 41 Werte neben den Hyperscalern, dann sowas wie Sicherheit, Software und natürlich auch das, was in der Energieproduktion und im Energiemanagement und Energieinfrastruktur dranhängt. Das heißt, das ist wirklich eine kritische Größe, und Tech is eating the world. Ja, das spiegelt sich ja dann auch wieder, wenn du jetzt mal auf Unternehmen beispielsweise aus dem Gesundheitsbereich schaust. Also Novo Nordisk hat ja nicht nur momentan Probleme mit gewissen Gewinnwarnungen und Absatzzahlen von der Abnehmspritze, sondern tätigt auch Investitionen in den wohl größten, teuersten KI-Supercomputer für die pharmazeutische Industrie, der künftig quasi an Wirkstoffen forschen soll. Nur bevor Novo Nordisk auch nur einen einzigen Wirkstoff auf dieser KI testen kann, da haben Chiphersteller und Systemintegratoren, Softwareunternehmen schon eine Milliarde Umsatz gemacht. Und das siehst du auch in anderen Branchen. Und solche Unternehmen wie Novo Nordisk, aber auch produzierendes Gewerbe insgesamt, auch Lebensmittelindustrie, die müssen natürlich immer größere Teile ihres Kostenblocks allokieren Richtung Technologie. Und insofern, mehr Wertschöpfung im Technologiebereich ist auch ein valides Argument, warum der Technologiesektor so stark präsent ist in den Indizes.
Und dann, anfangs klang es etwas skeptisch, weil du gesagt hast, wir haben noch nie so eine lange Phase gehabt, dass es gut gelaufen ist. Gerade hast du ein Argument geliefert, warum das vielleicht sogar berechtigt sein könnte aktuell, weil halt einfach dort die größte Wertschöpfung geschieht. Biotechnologie zum Beispiel, Gensequenzer, natürlich brauchen wir dafür auch KI. Also wir haben es vorher von einer anderen Branche gehabt, die durchaus wichtig ist. Also es gibt halt ganz viele Einsatzgebiete, und irgendwie die Basis unten verdient halt damit mit.
Ja, du musst aber auf den Zeitachsen unterscheiden. Trotzdem, es kann jederzeit einen erheblichen Einbruch geben. Ja, wenn Investoren beispielsweise nicht mehr bereit sind, diesen Kreislauf in irgendeiner Form zu finanzieren. Ich meine, wir haben das damals gesehen bei Meta, ja, die ja schon einmal so eine Investitionsoffensive hatten, damals im Zusammenhang mit dem Metaverse. Und irgendwann haben Investoren gesagt, nee, jetzt reicht's, wir wollen vom Metaverse nichts mehr hören, Ende, Schluss. Und dann ist der Kurs von Meta abgerauscht und die haben diese Investitionen erstmal sein gelassen. Ja, jetzt ist natürlich das Metaverse nicht mit KI zu vergleichen, aber es zeigt, ne, mein Vergleich, irgendwie, da hat einer mal den Stecker gezogen und dann kann es ungemütlich werden. So, wenn jetzt der Nachschub an Venture Capital beispielsweise versiegen sollte für KI, wäre das schon ein Thema, was auch an der Börse zu einer erheblichen Korrektur führen kann. Und erheblich meint dann bei den entsprechenden Aktien 30-50%, und das muss nicht das Ende der Fahnenstange sein. Kann ja auch sein, dass einfach Zinsen am langen Ende steigen. Mag sich jetzt auch keiner Gedanken drüber machen, aber warum sollte sowas nicht passieren? Nur, das sind dann Entwicklungen, die sicherlich auch das eine oder andere Unternehmen die Existenz kosten werden, die für zwischenzeitlich erhebliche Verluste an den Aktienmärkten sorgen. Aber das ändert ja nichts daran, dass KI an sich ein Riesenthema bleibt. Ja, ich meine, da müssen wir doch auch wieder die Erfahrung aus dem 2000er Internetboom nehmen, der anders war. Da könnte man eine eigene Sendung zu machen, Vergleich zwischen 2020, 2025. Aber auch damals war es ja so, dass Internetaktien abgestürzt sind, dass Unternehmen verschwunden sind, Alta Vista, Likers, Yahoo, AOL, ja, spricht heute niemand mehr davon. Das waren damals die Ikonen des ersten Internetbooms. Aber das Internet hat ja nicht aufgehört zu existieren. Und man hat ja nicht gesagt, man hat ja nicht dann 2002 gesagt, boah, jetzt also, wo Amazon 90% gefallen ist, ah, das mit dem Internet war doch scheiße. Komm, wir ziehen den Stecker, wir lassen das. Sondern da hat man erst recht die Penetration erhöht. Und das werden wir auch bei KI sehen. Insofern, der realwirtschaftliche Trend läuft weiter. Aber jeder, der da investiert ist, und es ist ja jeder in KI investiert, selbst mit einem Aktienweltportfolio, MSCI All Country World, ja, sollte einfach nur daran denken, dass der Weg auch holprig werden kann und nicht so entspannt bleiben muss, wie wir das in den letzten Jahren gesehen haben, wo die Anwandlungen des US-Präsidenten die größte Sorge waren.
Also wie immer an der Börse, alles bleibt anders und die Spannung ist immer gegeben. Deswegen macht es auch immer wieder Spaß.
Also das tut mir natürlich jetzt weh, weil ich ja aus dem Ruhrgebiet komme, gebürtig. Und so wie Herbert Grönemeyer auch. Und das heißt dann bitte korrekt, bleibt alles anders. Sehr schönes Album von ihm. Damals, als er noch Musik gemacht hat und weniger politische Agitation.
Damals. So, wer von euch bis zum Schluss durchgehalten hat und noch kein Abo dagelassen hat, da sollst du mir fragen, warum. Also bitte Abo dalassen, Glocke dalassen. Ich vergesse es immer erst und sag's am Schluss. Eigentlich, ja, man soll es am Anfang sagen, bis alle coolen, tollen Creator machen, aber ich hoffe, ihr seid...
Ja, und mal auch natürlich bei mir ein Abo dalassen, ja. Podcast, Asset Class und natürlich gerne auch in Social Media.
Komm, dann gibst du mal deinen Podcast nach unten als Link, den packe ich auch gerne dazu. Christian, bis zum nächsten Mal, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ciao zusammen.
Danke dir, ciao, ciao. We'll be right back.